auch tun. Wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen.
Vater, sprich heute Morgen zu uns. Lass dieses Wort durch deinen Heiligen Geist Veränderung bewirken in unserem Leben. Wir wollen hören, wir wollen mehr verstehen von dem, was du sagen möchtest. Wir wollen tun und umsetzen, was du zu uns sprichst. Und wir wollen dadurch dann mehr erleben von dem, was du vorhast mit uns in dieser Welt. Amen. Heute ist der letzte Sonntag vor dem ersten Advent. Und ich würde gerne das zu Ende bringen, was uns so diesen Herbst über beschäftigt hat. Ich habe das ja mal so unter das Überthema Heimatland gestellt und habe angefangen, mit euch darüber zu reden, dass wir als Christen zurückgehen auf diese Nachricht, die Jesus in die Welt bringt, dass Gottes Reich hereingebrochen ist in unsere Welt, in unsere Zeit, dass durch Jesus einen Zugang gibt zu diesem Reich Gottes, dass man Bürger dieses Reiches werden kann durch Jesus Christus und damit eine neue Identität hat. Damit eine neue Heimat hat, eine Heimat, die eine eigene Kultur hat, einen eigenen Wert hat, die ganz anders oft denkt und tickt als jemand, der jetzt einfach hier nur aus Deutschland oder aus einem unserer Länder kommt. Wir haben viel darüber nachgedacht, was für einen Unterschied es machen könnte. Einer der letzten Predigten, wo es darum ging, habe ich euch nochmal erzählt, dass wir alle Ausländer sind hier. Letztlich, die Gott eben nochmal reinstellt auf diese Welt. Und an diesem Gedanken möchte ich gern nochmal, an diesem letzten Mal noch ein bisschen hängen bleiben, weil der wirft ja schon die Frage auf, ja, warum sind wir dann überhaupt noch hier? Was machen wir hier eigentlich? Ja? Das ist vielleicht auch zunehmend in einer Zeit, wo manche Leute den Ausländern auch nahelegen, die sollen doch alle heimgehen. Ja? So mit der Idee, das wären sie doch besser aufgehoben. Ja? Vielleicht müssen wir uns das ja auch sagen. Und das Interessante bei uns ist, wir wissen ja tatsächlich, dass es so ist, wenn wir eines Tages heimgehen bei Gott, da sind wir am besten aufgehoben. Ja, also gibt's überhaupt gar keine Frage zu diesem Thema. Ja, aber was machen wir denn hier? Warum sind wir denn hier? Was hat Gott noch mit mir vor? Das ist eine ganz wichtige Frage, die uns ja schon als Gemeinde beschäftigt, wo wir gerade auch dran sind, dran zu arbeiten, auch in verschiedenen Arbeitsgruppen. Ich bin gespannt auf nächsten Samstag, was da auch rauskommt und zusammengetragen wurde, so aus den verschiedenen Gruppen. Aber eine Frage, die mich auch als Einzelperson immer wieder beschäftigen muss. Was will denn Gott mit mir hier auf dieser Welt? Und da spricht dieser Paulus-Text sehr deutlich hinein in diese Situation. Und ich verankere das Ganze mal an dem 20. Vers. Da schreibt Paulus nach der neuen Genfer Übersetzung, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. In der Luther-Übersetzung, die die deutsche Sprache geprägt hat und die mancher vielleicht so ein bisschen im Ohr hat, heißt es, darum sind wir Botschafter an Christi Stadt. Ich habe mal nachgegraben, was das eigentlich bedeutet, diese Aussage, ich bin Botschafter. Das kann man ja auf ganz verschiedene Arten hören. Ja? Heute gibt es Kurierdienste, die sind mit irgendwelchen Nachrichten unterwegs. Das seht ihr vielleicht sogar. Also hier in Freudenstadt sieht man es weniger, in großen Städten sieht man es durchaus, wenn dann so einer auf dem Fahrrad durch die Stadt geht mit so einer Umhängetasche, ja, der sich dann durch den Stau durchschlängelt, um möglichst schnell die Nachrichten von A nach B zu bringen, irgendwelche Dokumente oder sowas. Früher gab es Botenjungen in großen Büros oder sowas, die eigentlich nur darauf gewartet haben, dass man ihnen irgendeine Nachricht gegeben hat, die sie dann möglichst schnell zum anderen bringen könnten. Oder so eine Sekretärin, der man sagte, Frau Meier, schreiben Sie mal Herrn so und so Folgendes. Ja, und dann muss die das halt machen. Ja, dann soll die das mal erledigen. Das sind ja auch Botschafter. Das sind Menschen, die dafür zuständig sind, dass eine Botschaft von A nach B, von einem zum anderen kommt. Aber das ist natürlich nicht der Sinn, der in diesem Text drin steckt. Also wenn ich da jetzt rauslesen wollte, ich bin halt so ein Botenjunge für Gott, ja, bring mal hier, gib mal weiter. Sondern da in der Wortbedeutung steckt ja was ganz anderes drin. Wenn man im Griechischen nachbohrt, dann stellt man fest, dass verwandte Worte im Neuen Testament ganz, ganz viel vorkommen, und zwar mit einem Titel, der im Deutschen ganz anders übersetzt wird. Nämlich jedes Mal, wenn es im Deutschen um das Wort Älteste geht in der Gemeinde, also die Leitung in der Gemeinde anvertraut haben, dann taucht diese Wortgruppe auf. Das ist übrigens nicht so nur im Neuen Testament so, sondern in der ganzen damaligen Kultur haben die Ältesten durchgängig eine ganz wichtige Funktion gehabt. War schon im Alten Testament so, da gibt's Geschichten, vielleicht kennt ihr die, Mose, der mit dem Volk durch die Wüste geht, und da gibt's so einen Punkt, wo er völlig überlastet ist. Weil jeder mit jedem Problem zu ihm kommt, er ist ja schließlich der Leiter des Volkes und sagt, Mose, hilf uns mal, wir haben folgendes Problem. Und bei einem Volk von, die haben ja mal eine Zählung gemacht, dann sind sie auf 600.000 Männer gekommen, ja, also bei einem Riesenvolk, sich um jedes Problem kümmern zu müssen, das geht einfach nicht. Und dann bekommt er Rat von seinem Schwiegervater und sagt, Mose, nimm doch die Ältesten und vertrau denen das an. Ja, und dann tauchen die 70 Ältesten auf und werden von Mose eingesetzt, sagen, gibt es weiter. Die sind einfach da. Das wird gar nicht erklärt im Text, wo die herkommen. Die gibt's offensichtlich schon. Also das ist eine Institution im Volk, dass es die Ältesten gibt. Und die gibt's in jeder alten Kultur. Es gibt Menschen, die haben dann einfach an Lebenserfahrung und an Weisheit gewonnen. Und zu denen geht man, wenn man Rat braucht. Deren Wort zählt etwas in der Kultur. Und das ist eine Institution, die dann auch in der Gemeinde auftaucht und sagt, hier, weise, erfahrene Leute sollen dann die Gemeinde leiten, und die kriegen immer diesen offiziellen Titel, wie sie ihn auch in jeder Stadt haben zur damaligen Zeit, in jedem Dorf, wo es die Ältesten gibt. Ja? Dieser Titel taucht hier irgendwie auch wieder auf, weil nämlich mit diesem Titel im Laufe der Zeit dann nochmal was passiert ist, und zwar ist er irgendwann politisch geworden. Es gab ja dann in Griechenland, habt ihr vielleicht mal in der Schule gelernt, in der Geschichte, dass aus der griechischen Kultur so Dinge wie Demokratie und alles kommen. Da gab es berühmte Stadtstaaten wie Sparta und Athen, und die haben jetzt dieses Amt ganz offiziell gemacht. Da gab es also eine Position, jemand, der sozusagen angestellt war mit diesem Amt, und dessen Hauptaufgabe war es, dann die Herrschenden der Stadt gegenüber dem eigenen Volk und vor allem auch gegenüber anderen Völkern zu vertreten. Das ist das, was wir heute mit dem Wort Botschafter bezeichnen. Also ich habe ja 5 Jahre im Großraum Brüssel gelebt, also da sieht man das dann natürlich sehr viel mehr wie hier bei uns. Da gibt es ganze Viertel in Brüssel, da steht fast vor jedem Haus ein Fahnenmast und da hängt dann irgendeine Nationalflagge draußen, ja, weil da das Land so und so seine Botschaft hat. Wenn du auf der Straße unterwegs bist, dann begegnen dir regelmäßig Autos mit einem speziellen Kennzeichen, da steht vorne CD für Corps Diplomatique dran, ja, und dann weißt du, also da sind irgendwelche ausländische Würdenträger unterwegs, ja, die natürlich mit dem Kennzeichen dann auch überall parken, weil die kriegen ja keinen Strafzettel und so, ne? Ja, oder mit EU-Nummern, die gibt's auch in Brüssel dann von der Kommission und so. Da merkt man, dass die hochoffiziellen Herrschaften sind unterwegs. Die gab's damals auch schon, und das ist das Wort, das Paulus hier benutzt. Ja, und sagt, ich bin ein Botschafter für Gott. Ich bin jemand, das steckt da drin, der offiziell von Gott hierher gesandt ist. Mit einem Auftrag. Ich bin jemand, der unterwegs ist, und jetzt kommt ein ganz spannendes Wort, ja, also vor allem in pfingstlichen Kreisen, der unterwegs ist mit Vollmacht von Gott. Das ist das, was passiert, wenn ein Botschafter gesandt wird, ja, dann bekommt er von der Regierung, bekommt er einen Auftrag, bekommt er Vollmacht, sagt, du bist offiziell von uns befugt, in unserem Namen zu sprechen. Das ist das, was das Wort Vollmacht bedeutet. Das ist übrigens ganz interessant, das als Pfingstler mal sich mit durch den Kopf gehen zu lassen, weil wir oft so tun, wie wenn Vollmacht irgendwas wäre, was ich jetzt irgendwie, was ich mir von Gott erbitte und was ich mehr oder weniger haben kann und sage, Herr, gib mir Vollmacht. Das ist so ein ganz typisches Gebet, Herr, gib mir Vollmacht. Und ich, wenn ich diesen Text lese, dann stelle ich mir vor, wie Gott im Himmel sitzt und sagt, hat der das noch nicht gemerkt, dass er doch Vollmacht hat von mir? Ja? Du bist Botschafter Gottes. Du bist hier in seinem Auftrag ganz offiziell mit Brief und Siegel, versiegelt nämlich durch seinen Heiligen Geist, hat er dich hierher gesetzt und sagt, das ist mein Botschafter. Der spricht in meinem Namen. Der ist nicht nur hier, weil er Lust hat gerade oder weil ihm selber nichts Besseres eingefallen ist, sondern das ist, das wird ganz spannend, mein Gesandter, übersetzt hier die moderne deutsche Übersetzung. Wenn er mal ein bisschen rumguckt, so in unserer heutigen Zeit, dann gibt es Leute, die reden ganz viel vom Gesandten Gottes. Wisst ihr, wer ganz viel vom Gesandten Gottes redet? Das sind zum Beispiel die Muslime. Die reden unglaublich viel vom Gesandten Gottes. Da dreht sich alles drum um den Gesandten Gottes. Die sagen, davon gibt's einen und der heißt Mohammed. Ja, und der ist damals im Jahr 600 irgendwas gekommen. Ja, und der hat ganz offiziell hier von Gott gebracht alles, was man wissen muss. Ja, der Gesandte. Schaust in die Bibel rein und die sagt, du bist der Gesandte Gottes, ja? Und du und du und du und du, ja? Ihr seid hier als Gesandte Gottes mit diesem Auftrag, von ihm etwas weiterzugeben. Da gibt's nicht irgendwie einen, zu dem man dann immer hochschauen muss und sagen, wow, der ist der Gesandte, ja? Und auf den müssen alle hören und wenn ich so wäre wie der und alles. Sondern nein, du bist der Gesandte Gottes mit Vollmacht von Gott. Man könnte da sogar noch ganz anderen spannenden Begriff drüber setzen, der das Wort auch wiedergeben würde und den man auch im religiösen Zusammenhang gut verfolgt. Was ist denn das, jemand, der für einen anderen spricht? Und im Deutschen würde das Wort Stellvertreter ganz gut passen. Ja, und auch da gibt es natürlich den Begriff Stellvertreter Christi auf Erden. Von denen haben unsere katholischen Freunde zum Beispiel, sind ganz viel unterwegs mit dem Begriff. Und die sagen, da gibt's einen, ja, der hat seinen Sitz in Rom und das ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und wenn der spricht, dann ist es fast wie wenn Christus selber sprechen würde. Ja. Und dann kommt Paulus und sagt zu dir und zu mir, ihr seid hier als Botschafter, als Gesandte, als Bevollmächtigte, als Stellvertreter Jesu Christi auf der Erde. Da gibt's nicht einen, zu dem man hochgucken muss und sagen, der ist es, auf den müssen alle hören, sondern du und ich, wir sind unterwegs mit diesem Auftrag. Und ich glaube, manchmal würde es uns gut tun, wenn wir damit ein bisschen mehr Sendungsbewusstsein unterwegs wären. Also wir Christen haben das schon drauf, uns da manchmal so klein zu machen, ja? Und dann sind wir immer so ein bisschen Verfolgungskomplex und ach, und will hier keiner und was, wir sind hier nur ein kleines Volk und keiner will auf uns hören und so. Vielleicht wird's uns gut tun, ein bisschen mehr dazustehen und sagen, ja, jetzt komm ich. Ich bin hier, der Botschafter Gottes. Ja? Also die richtigen Botschafter, die fahren mit der Staatskarosse vor und da ist die Flagge vorne drauf, ja, und dann weiß man, jetzt erscheint hier die ganze Vollmacht der Regierung von wo auch immer, ja. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle in der Staatskarosse unterwegs sein müssen, ja, aber vielleicht wird es uns gut tun, ein bisschen mehr, dass unser Selbstbewusstsein auch darauf zu gründen. Ich bin nicht einfach irgendein Hansel, der jetzt eine neue Idee hat, sondern ich bin als Botschafter Christi hier. Das macht einen Unterschied. Und den habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nicht, weil ich jetzt auch irgendjemand sein will, da habe ich jetzt halt einen Titel erfunden, sondern den spricht Gott mir zu, diesen Titel. Und es tut gut, mit diesem Wissen unterwegs zu sein. Ja? Mit diesem Wissen unterwegs zu sein, das macht Mut, dann auch zu sagen, ich kann aus dieser Position raussprechen. Ja? Ich kann bei Eselswanderungen es wagen, irgendwelche fremden Leute anzusprechen. Ja? Das kann man doch nicht bringen. Und alles. Doch, wenn man Botschafter Christi ist, kann man das bringen. Ja? Ich kann es wagen, mit völlig fremden Leuten auf der Straße zu beten. Ja, warum nicht? Ich bin Botschafter Christi. Ich habe diese Vollmacht. Ich habe diese Autorität. Ich kann das bringen, weil mich Gott damit beauftragt hat. Ja? Und wir sind so Dinge, und ich habe mich ganz arg gefreut, dass gestern jemand aus einer unserer Arbeitsgruppen mutig genug war, in die Moschee zu gehen nach Freudenstadt. Ja? Da denken andere, wenn man da hingeht, weiß man ja auch nicht, was da jetzt passieren wird und vielleicht wird man beeinflusst und sonst was. Da darf man doch ruhig mit Mut reingehen und sagen, ich bin der Botschafter Gottes, ich bin gesandt von ihm, ich komme mit dieser Autorität, ich muss doch keine Angst haben. Übrigens verrate ich euch nicht, wer es war. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr nächsten Samstag kommen. Ja? Ein bisschen Spannung muss ja auch noch bleiben an dieser Stelle. Ja? Aber wir merken uns vielleicht einfach mal, ich bin im Auftrag Gottes hier. Das ist gut, wenn du dir das merkst. Und wenn du dein Leben lebst mit diesem Bewusstsein. Ich bin hier, weil Gott mich hier hergestellt hat und weil Gott mich hier haben möchte. Für den, der wie ich ins Griechische reinschaue, wird es natürlich dann noch spannender, weil an der Stelle stellt man dann fest, dass im Deutschen und in den meisten anderen Sprachen ist das so als Namenswort, als Substantiv übersetzt. Du bist jetzt, je nachdem wie ich es nennen will, Botschafter, Gesandter. Im Griechischen ist es ein Verb. Ja, da ist es aktiv. Da ist es nicht, du bist irgendwas, sondern da wird was vom Tun geredet, von dem, was man tut. Also man müsste das eigentlich übersetzen und das funktioniert dann halt im Deutschen nicht. Ich Botschaftere für Gott, ja. Das klingt dann komisch und deswegen macht man es anders. Aber das ist das, was da steht. Und da steckt schon die Idee drin, also ein Botschafter, der sitzt ja nicht bloß rum und sagt, so toll, ich habe einen tollen Titel, ja, guckt mich alle an, wie wunderbar ich bin. Ja, sondern der tut ja was. Der kommt mit einer Botschaft, der kommt mit Inhalt. Dieses ganze Konstrukt Botschafter hat ja eine Füllung und darum geht's ja Paulus in diesem Text. Ja, wenn man mal schaut, über welche Botschaft Paulus redet, dann kommt als zweiter Satz, den ich mir unbedingt merken muss, ne? Also nicht bloß ich bin im Auftrag Gottes hier, sondern ich bin mit der besten Botschaft überhaupt hier. Also es gibt ja viele Botschafter auf dieser Welt, die sind mit allen möglichen Botschaften unterwegs, aber ich habe die beste, so viel ist klar. Ja, eine bessere Botschaft, wie ich habe im Auftrag Gottes, also das ist ja jetzt gar keine Anmaßung, versteht ihr? Das ist ja nicht meine Botschaft, die ich erfunden habe oder so. Das ist ja, guck mal, ihr könnt ja erfinden, was ihr wollt, aber ich kann noch für das viel besser. Nein, ich habe die beste Botschaft, weil es Gottes Botschaft ist. Horcht doch mal zu und lasst euch wieder neu auf der Zunge zergehen, von was uns Paulus hier erzählt. Er redet von Jesus Christus, der gestorben ist für alle Menschen. Er redet von Jesus Christus, der wieder auferweckt ist und in dem jeder Mensch neues Leben finden kann. Er redet tatsächlich von einer neuen Schöpfung, von Gott, der was völlig Neues, nie Dagewesenes, völlig Unbegreifliches schafft. Der macht Menschen nochmal neu. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist begonnen. Er redet von Gott, der sich versöhnt hat mit uns Menschen. Er redet von Jesus, der im Namen Gottes die Sünde der ganzen Welt auf sich nahm und sie ans Kreuz trug und mich und dich davon befreit und uns versöhnt, zusammenbringt, neu zu neuer Freundschaft bringt mit Gott als völlig neue, befreite Menschen. Er redet von einem Geschenk, das Gott uns anbietet, ohne dass wir irgendetwas dazu getan hätten oder irgendwas dazu tun müssten oder tun könnten, sondern dass uns Gott aus freien Stücken von sich aus anbietet und kein billiges Geschenk, sondern ein Geschenk, das so groß ist, dass es das Leben des Sohnes Gottes selbst kostet. Und Gott, der bereit ist, aus Liebe zu uns dieses Geschenk selbst zu geben. Das ist es ihm wert, dass er seinen Sohn Jesus gibt und dass er ihn, das muss man sich mal überlegen, was das hier heißt, Vers 21, ihn, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Eine bessere Botschaft gibt es nicht auf dieser Welt. Und eigentlich müssten wir diesen Text immer und immer und immer und immer wieder lesen, um zu sehen, was für ein riesengroßer Reichtum da noch drin steckt in dem, was Gott für uns tut. Und dann sind es ja nur 7 Verse aus dem Neuen Testament und aus der ganzen Bibel und aus dem großen Ganzen, aus dieser guten Nachricht von der großartigen Liebe Gottes zu den Menschen. Warum bin ich hier? Ich bin im Auftrag Gottes hier, um Botschaft weiterzugeben. Und es gibt keine bessere Botschaft auf der ganzen Welt, als das, was ich zu erzählen habe. Und auch das dürfte doch zu meinem Selbstbewusstsein beitragen. Ja? Versteht ihr? Ich bin doch nicht unterwegs und unter all den Sachen, die auf dieser Welt schon erzählt und angeboten und an Theorien verbreitet und an Gerüchten in die Welt gesetzt und was auch immer, was da noch gibt, bin ich doch nicht einer von vielen, wo sagt, ey, ich hätte da auch noch was und wenn es irgendjemand interessiert, vielleicht und sonst was. Ich habe die beste Botschaft überhaupt. Du kannst alles, was du in deinem Leben je gehört hast, kannst du vergessen im Vergleich mit dieser Botschaft. Ja? Es gibt keine Theorie dieser Welt, keine Geschichte dieser Welt, keine gute Nachricht dieser Welt. Kein Lottogewinn der Welt ist so eine gute Nachricht, wie das, was wir an guter Nachricht dabei haben. Ja? Und da darf man sich schon mal richtig dran freuen und dann von dieser Nachricht begeistern lassen und mit dieser Begeisterung den Menschen begegnen. Darum bin ich hier, um diese Botschaft weiterzugeben. Ich bin im Auftrag Gottes hier, ich bin mit der besten Botschaft der Welt hier. Und ich bin, und das ist der dritte Schritt, denn ich glaube, ganz wichtig ist zu begreifen, ich bin für die Welt hier. Wenn ihr mal diesen Text nochmal lest, in diesem ganzen Text geht es um eine Sache, nämlich um die Liebe Gottes zu dieser Welt. Aus dieser Liebe heraus tut er alles für diese Welt. Und aus diesem alles, was er getan hat, aus dieser Versöhnung, die er geschaffen hat mit Gott durch Jesus, schickt er mich jetzt in diese Welt hinein, um das weiterzugeben, weil ihm diese Welt nämlich am Herzen liegt, weil ihm die wichtig ist, weil er die so sehr liebt. Und ja, ich weiß, es gibt im Neuen Testament auch jede Menge Stellen, die ganz negativ über die Welt reden. Ja, im Griechischen ist halt immer das Wort Kosmos, ja, und an ganz vielen Stellen steckt in dem Wort Kosmos sowas wie das Denksystem dieser Welt. Die Art und Weise zu denken und zu leben, wie sie durch diese Welt geprägt ist. Und da heißt es dann immer, lasst euch darauf nicht ein. Ja, ihr seid doch anders. Ihr seid doch von Gott erneuert. Ja, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch erneuern in eurem Sinn. Das ist so eine Grundsache, wo man sagt, ja, nee, also da ist die Welt was völlig anderes, ist die Welt was Negatives. Aber was ganz tragisch ist, ist, dass sich diese Stellen, wo dieser negative Blick ist, dass die sich so tief eingeprägt haben bei uns Christen, dass wir immer unterwegs sind mit diesem Denken, oh, die Welt, da muss man aufpassen. Nur weit wegbleiben von der Welt. Es gibt nichts, was für Gott wichtiger ist als seine Liebe zu dieser Welt. Er, der diese Welt geschaffen hat, auch da müssen wir schon merken, dass nicht alles negativ sein kann in dieser Welt. Ja? Er, der sie geschaffen hat und der sie gut heißt, er liebt sie so unendlich, diese Welt, dass er bereit ist, bis ans Kreuz zu gehen für diese Welt. Und wenn ich heute hier bin, als Ausländer sozusagen, als Bürger des Reiches Gottes, in dem Grund noch nichts Besseres passieren könnte, als dass Gott mich direkt in den Himmel beamt, ja? Wenn ich hier heute bin, dann bin ich deswegen hier, weil Gott die Welt so viel wert ist, dass er sagt, du musst da bleiben, du musst es weitersagen. Die müssen das hören, damit die auch noch erfahren, wie sehr ich diese Welt liebe. Und so hat uns Gott, sagt Paulus, hier hergestellt mit einer Botschaft der Versöhnung. Und das ist sehr stark. Denn der Paulus erzählt uns hier in diesem Text, dass diese Versöhnung, dass sie längst passiert ist. Dass am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus diese Versöhnung längst mit der Welt vollzogen hat. Ja, dass Gott, der sich ja eigentlich ob der Sünde und der Schlechtheit dieser Welt sich abwenden müsste von dieser Welt, sagt, mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben, dass Gott sich in Jesus dieser Welt zuwendet und sagt, kommt doch zu mir, ich will euch, es steht nichts zwischen uns, ihr könnt zu mir kommen. In diesem Text von Paulus sind zwei ganz interessante Bewegungen drin, wenn man das mal genau anguckt. Das eine, was man feststellt, ist, dass Gott in Christus war und in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Also an diesem Kreuz, da war Gott direkt mit dabei, live. Wir stellen uns das immer so ein bisschen separat vor und ich glaube, die wenigsten Christen haben sich mal ernsthaft darüber nachgedacht, was das eigentlich heißen würde, wenn Gott nur sagen würde, ne? Also hier steht Gott als Person und da ist Jesus, ja, und Gott sagt jetzt nehme ich die Schuld aller Menschen und lad die auf Jesus und nehme die Strafe aller Menschen und lad die auf Jesus, die soll der jetzt tragen. Das wäre was unglaublich Ungerechtes. Das wäre ein Verbrechen überhaupt. Es gibt Leute, die haben sich das überlegt. Interessanterweise nicht die Christen. Ja? Es gibt einen berühmten Atheisten, der mal Folgendes über Gott gesagt hat. Er sagt, ich weiß, was ich von Gott zu halten habe, seit er meinen Bruder Jesus für mich umgebracht hat. Ja? Versteht ihr? Das ist das, was der gehört hat von den Christen. Er sagt, Gott geht her und er nimmt die Schuld von irgendwelchen Menschen und lädt sie auf irgendjemand anderen und sagt, so, wird halt der bestraft dafür. Das ist ungerecht. Sowas geht nicht. Das hat mit dem gerechten Gott nichts zu tun. Aber was uns Paulus hier sagt, erinnert uns daran, dass es ja keine Trennung gibt. Ja, eine der Grundlagen unseres Glaubens ist doch, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Ja, drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in einem Gott. Und dieser Gott, der geht nicht her und lädt irgendjemand anders die Schuld von noch jemand anders auf und sagt, jetzt geh du mal ans Kreuz und trag das. Sondern der hängt in Jesus Christus selbst am Kreuz. Der trägt die Schuld der ganzen Welt selbst. Der lädt sie auf sich und nicht auf irgendjemand anderes. Und er sagt, ich habe dich so lieb, dass ich deine Schuld trage. Das ist gute Nachricht. Und dann geht es ja aber noch weiter. Denn dann gibt es eine zweite Bewegung in diesem Text, ja, die genauso drinsteckt. Also Gott macht sich eins mit Jesus dort am Kreuz, aber dann passiert ja noch was. Ganz am Anfang dieses Textes im Vers 14 hat Paulus schon geschrieben, und wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Was für Paulus nämlich auch passiert an diesem Kreuz ist, dass wir da mithängen. Dass Jesus Christus dort hängt und in sich die ganze Menschheit aufnimmt. Ja? Er stirbt als einer, der für uns alle Menschen steht. Gott wird Mensch, das feiern wir jetzt gerade um Weihnachten. Ja? Und in ihm hängen sozusagen alle Menschen an diesem Kreuz. Und jetzt ist Versöhnung möglich. So weit geht Gott. Und das muss die Welt doch wissen. Das müssen die doch wissen, dass Gott längst alles getan hat. Dass er mit offenen Armen dasteht. Ja, wie viele Menschen denken vielleicht von Gott, ja, wenn es den überhaupt gibt, ja, dann will er von mir sowieso nichts wissen. Und Gott steht da und hat ein riesengroßes Ding veranstaltet, damit die Welt zu ihm kommen kann. Und die wissen nichts davon. Das kann doch nicht sein. Und deswegen fängt Paulus diesen Text an mit Worten, die ich mir zu eigen machen möchte, die wir uns zu eigen machen sollten. Der erste Satz in diesem Text heißt: Die Liebe Christi treibt uns. Das kann man doch nicht einfach stehen lassen. Wenn das das ist, was Gott der Welt anbietet, dann muss es doch hin zu ihnen. Das kann mich doch nicht auf meinem Sitz halten und sagen, ja, ganz nett, habe ich öfters gehört. Ja, wenn es die anderen jetzt auch mal kapieren würden, wäre es ganz nett. Das reißt einen vom Hocker, heißt die Liebe Christus treibt mich. Das müssen die mitkriegen. Deswegen bin ich in dieser Welt. Was Gott in diese Welt stellt, sind nicht Menschen, die ihr sagt, naja gut, die warten auf die Abholung zum Himmel. Ne? Ja? Und vielleicht kommen ja noch ein paar anderen Stellen sich auch an in der Schlange, dann dürfen sie auch mit, wenn ich dann komme. Ja? Sondern Gott schickt dich und mich als Bevollmächtigte, als Botschafter, aus einem ganz klaren Grund in diese Welt, weil er was vorhat mit dir und mir. Er gibt uns die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, mit. Und er stellt uns hierher für die anderen, weil es geliebte Menschen sind. Weil es Menschen sind, die Gott auf keinen Fall verloren wissen will, sondern mit denen er sich versöhnt hat in Jesus Christus am Kreuz. Und die müssen das wissen. Lassen wir uns treiben von der Liebe Christi zu dieser Welt. Wir sind Ausländer mit einem Auftrag. Gott braucht uns hier. Gott will uns hier. Gott stellt uns hierhin, damit wir seine gute Nachricht sind. Wir beten. Jesus, allein für mich selber über diese gute Nachricht nachzudenken, tut unglaublich gut. Das ist unvorstellbar für mich, wie weit deine Liebe für mich reicht, was du bereit warst zu tun, für mich aus Liebe, um dich zu versöhnen mit mir. Ich habe da überhaupt nichts dazu beigetragen, ich habe da nichts vorzuweisen. Du hast alles getan und hast mich völlig unverdient beschenkt. Und wir sitzen hier zusammen als deine Kinder, weil wir das feiern können, weil wir uns dran freuen und weil wir durch diese Versöhnung eine neue Schöpfung geworden sind, neue Kinder, Bürger deines Reiches. Aber Herr, wir möchten das nicht nur für uns behalten. Diese Liebe, die du uns erwiesen hast, sie gilt der ganzen Welt. Und ich bitte dich für uns, dass du durch deinen Heiligen Geist, dass du uns neu dieses Sendungsbewusstsein tief in unser Herz schreibst. Wir wollen das glauben, wir wollen das leben. Wir sind deine Botschafter hier, bevollmächtigt von dir, die du gebrauchen möchtest, um die Welt zu berühren mit dieser guten Botschaft. Und wir bitten heute neu, komm, Heiliger Geist, und füll uns dazu mit deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist, und mach uns das bewusst und gib uns diesen Mut, als deine Gesandten, als deine Botschafter zu der Welt zu gehen. Begeisterte uns, du uns neu von dieser großartigen Nachricht und lass uns getrieben von der Liebe, die du für uns hattest, auf die Menschen zu gehen, die du genauso liebst wie uns. Und Herr, ich glaube, dass wir hier in unserer Umgebung noch großartige Dinge sehen können werden, wenn du uns da gebrauchst. Wir möchten uns gerne dir zur Verfügung stellen. Amen.